Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ich habe dieses Mikro genommen, einfach weil ich finde, dass das keinen guten Ton macht. Außerdem kann ich mich notfalls noch so bewegen. Das ist eigentlich bei einer Predigt auch nicht schädlich. Ich stehe vor einer etwas amüsanten Aufgabe, nämlich zwei Dinge zu verbinden. Einen Predigttext und eine Gelegenheit. Die Gelegenheit ist die, dass ich heute in von mir gewünscht kleinem Rahmen verabschiedet werde. Schön, dass Sie trotzdem zu so vielen gekommen sind. Und der Predigttext hat die klare Botschaft: Freut euch. Also zusammenfassend müsste ich jetzt zwei Punkte behandeln. Freut euch, ich gehe. Das schien mir nicht geschickt. Ich werde mich darum auf den ersten Teil beschränken und den zweiten können wir dann drüben beim Kaffee und nachher in der Verabschiedung an der Stelle der Abkündigung uns vornehmen. Das mit dem Freuen ist übrigens so eine Sache. Ich kann das zwar, ich meine, ich glaube, jeder Mensch kann das. Ich tue es auch häufig, aber ich tue alles, damit man es mir nicht ansieht. So bin ich erzogen worden. Junge Mann zeigt seine Gefühle nicht. Das ist ehrlich gesagt etwas, was im weiteren Leben ziemlich störend sein kann, weil man es dann mühsam wieder lernen muss oder es eben nicht so tut. Jedenfalls habe ich schon häufiger den Satz gehört von jemandem: Mensch, freu dich doch mal. Ja, meistens tue ich das dann gerade. Und ehrlich gesagt ist das so ein Imperativ wie einer: Fürchte dich. Oder meinetwegen auch: Fürchte dich nicht. Das kriegen wir ja auch in ein paar Tagen zu hören. Als ob man solche Gefühle und Emotionen auf einen Befehl hin an- oder abstellen könnte. Ich fand das früher allerdings immer ein bisschen entsetzlich, wenn Weihnachten nahte und so einige Erwachsene, darunter meine Eltern, mehr Hektik verbreiteten als Vorfreude. Kinder lieben Vorfreude. Das ist eine schöne Vorbereitung auf die tatsächliche Freude. Manche allerdings sind dann enttäuscht. Wenn die Zeit da ist, wo man sagt, Mensch, freu dich doch. Es ist doch alles bereit. Das Essen ist gut. Du bekommst Geschenke, die du dir gewünscht hast und solche, die du nie erwartet hättest. Freu dich. Ja, klappt irgendwie nicht. Mir geht es heute inzwischen selber so, dass meine Vorfreude auf Weihnachten ein bisschen dadurch getrübt ist, dass an jeder Ecke vorher schon Weihnachten gefeiert wird. Man kommt in den Supermarkt, in das Kaufhaus oder steigt ins Auto und macht das Radio an und bekommt Weihnachtslieder ohne Ende serviert, spätestens ab dem 1. Dezember. Und Weihnachten ist dann so eine Art Abschlussfest der Adventszeit. Nicht etwa Advent, die Vorfreude auf Weihnachten. Das wäre schön, aber so hat sich unsere Gesellschaft nicht entwickelt. Und wenn dann endlich Heiligabend ist, und als Pastor hat man Heiligabend im Normalfall irgendwas zu tun, dann fällt es mir schwer, Freude zu empfinden und zu vermitteln. Zu oft habe ich Jingle Bells, White Christmas, Rudolph, the Red-Nosed Reindeer und manchmal sogar schon ein paar deutsche Weihnachtslieder gehört. Zu oft jedenfalls, als dass Heiligabend dann noch die Erfüllung der Vorfreude wäre. Und dann bekommt man von irgendwelchen Menschen, die man kennt und die nicht gläubig sind, auch noch frohe Jahresabschlussgrüße geschickt und fragt sich, ob das wirklich die Erfüllung des Ganzen ist. Und so fragt man sich auch bei dem Predigttext, der uns für heute vorgeschlagen ist, worum es da eigentlich geht. Er ist vergleichsweise kurz und steht im Philipperbrief in Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ja, klingt so, als wäre die Predigt fertig. Das sind ja die Worte, mit denen wir normalerweise aufhören. Aber genau aus diesem Text kommt der sogenannte Kanzelsegen. Und der Text sieht ja so aus, als hätte sich jemand hingesetzt und mal ein paar schöne Sätze, die man alle schon irgendwoher kennt, hintereinander geschrieben. In einen kurzen Text. Alles bekannte Worte. Freut euch. Das Freut euch ist übrigens eine perfekte Persiflage dessen, wie man Emotionen nicht transportiert in der Lektorinnen- und Lektorenausbildung. Olaf Sadowski hat das vorhin gut gemacht, aber bei den meisten ist freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. So, das kann man dann trainieren, so dass wenigstens die Stimme ein bisschen lächelt, wenn es schon der Mund nicht tut und die Freude zumindest hörbar wird. Naja, und dann hört der Text eben auf mit dem Kanzelsegen und alle wissen, es ist alles gesagt. Wir kommen zum nächsten Lied und damit in den Schlussteil des Gottesdienstes. Was macht dieser Text im Advent? Ach so, es steht auch noch drin, der Herr ist nahe, also wunderbar geeignet. Als ich entdeckte, dass das für heute der Predigttext ist, das heißt, ich entdeckte es nicht, bekam das gesagt von Jürgen Löbrich. Er sagte, ich habe irgendwann einmal, als ich mich in dieser Gemeinde beworben habe, zu diesem Text die Probepredigt gehalten. Das war so im Advent 1874, über den Daumen, ja. Jedenfalls so lange her, man kann das ausrechnen. Die Texte kommen alle 6 Jahre wieder. In diesem Fall 1991 wäre richtig gewesen. Wer das auf dem Kärtchen angekreuzt hat, kriegt nachher einen Kaffee kostenlos. Trotzdem, alle 6 Jahre wieder sollen wir uns also freuen, ja? Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Diese Worte werden einer Gemeinde gesagt, in Philippi, die wenig Grund hat. sich zu freuen. Sie ist klein. Sie besteht wahrscheinlich, soweit wir wissen, vorwiegend aus Judenchristen. Es hat aber wenig Juden gegeben in Philippi. Das war halt eine kleine Gemeinde. Und die wurden sowohl von ihren ehemals jüdischen Glaubensgeschwistern als auch von den eigentlich in Philippi lebenden Griechen sicher nicht hoch angesehen. Von Verfolgung war zu der Zeit vielleicht noch nicht zu reden. Ein bisschen das Problem ist, wir wissen gar nicht, zu welcher Zeit dieser Brief entstanden ist. Da gibt es zwei Theorien. Es gibt eigentlich, wenn man die Bibel betrachtet, an jeder Stelle mindestens zwei Theorien. Die Theorie über die Entstehungszeit dieses Briefes heißt, entweder der ist ganz, ganz früh, also eine der ältesten Schriften im Neuen Testament, dann wahrscheinlich um das Jahr 50 entstanden. Oder Variante B, es ist eine der spätesten Schriften im Neuen Testament, dann wahrscheinlich um das Jahr 100 entstanden. Für die politische Geschichte drumherum hat das durchaus eine Bedeutung. Aber so ganz deutlich wird der Autor leider nicht in seinem Brief. Wir wissen, er sitzt im Gefängnis. Wir wissen eigentlich nicht viel mehr. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht einmal, wer den Brief geschrieben hat. Und er war auch nicht zu allen Zeiten beliebt. Luther, nie um ein markiges Wort verlegen, nannte den Brief eine strohende Epistel. Und hat sie darum auch ziemlich ans Ende des Neuen Testaments verlegt, was die anderen Bibelausgaben alle nicht haben. Aber trotzdem ist diese Stelle einer der Predigttexte geblieben, die wir bis heute immer wieder auf den Tisch, auf die Kanzel und zu Gehör bekommen. Und irgendwas spricht mich an diesem Text auch an. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Meistens ist es eher die Stelle mit der Sorge, wo ich denke, ja, so bin ich. Eigentlich habe ich viele Dinge gern lang im Voraus geplant und stelle dann, wenn der Zeitpunkt nahe rückt, doch fest, ich habe es immer noch nicht vorbereitet. Also bleibt die Sorge bestehen, schaffe ich das rechtzeitig und mache ich das richtig? Ich predige jetzt seit über 20 Jahren, aber die Nacht vor jeder Predigt ist irgendwie immer so ein bisschen kurz. Nicht nur, weil ich spät erst mich entscheide, dass es dann wohl fertig sein muss, sondern weil ich selbst im Bett noch liege und denke, kann man anfangen mit, ich habe eigentlich nur zwei Punkte, freut euch, ich gehe, oder ist das ein dummer Einstieg? Manchmal ändere ich auch morgens noch was, manchmal auch nicht. Ja, Sorge um das, was kommt, Sorge um das, was ist, werde ich eine Stelle haben, auf der ich arbeiten will und kann, wo ich meine Gaben einbringen kann? Wird meine Familie glücklich sein? Werden die Kinder ihre Ausbildung beenden und ein Leben haben, so wie sie es wollen? Es gibt so viel, worum man sich sorgen kann, auch um die Lage der Welt. Und dann sagt jemand, sorgt euch um nichts, sondern tragt es zu Gott in allen Dingen. Lasst eure Bitten vor Gott kund werden. Aber wie? Und darauf kommt es hier an. Eine Gebetshaltung, die ich oft nicht habe, bei der ich oft überlegen muss und mir gerade dieses Wort vor Augen und vor Ohren halte, tue ich das in Gebet und Flehen? Und verbinde ich dieses Gebet tatsächlich mit einer Danksagung? Wir sind doch in unserer Kultur so erzogen, dass wir sehr gezielt kritisieren können. Je besser Leute ausgebildet sind, umso besser können sie kritisieren. Nur das Loben geht irgendwie unter. Und das Danksagen, Lothar Veit, ein moderner Lieddichter, den ich kenne und schätze, der schreibt normalerweise witzig kritische Texte. Aber einen hat er mal geschrieben auf die Melodie »Du meine Seele singe«, der beginnt »An jedem neuen Morgen soll Dank mein Grundton sein«. Wir trafen uns, als ich den Text irgendwann gelesen hatte, und ich sagte, Lothar, so bist du doch gar nicht. Sagte er, genau darum will ich ja darum bitten. An jedem neuen Morgen lass Dank mein Grundton sein. Dankbar zu sein für das, was wir haben, und damit meine ich nicht den materiellen Besitz, sondern damit meine ich, dass Christus doch schon gekommen ist. Wir veranstalten doch nicht den Advent als eine große Wartehallen-Session, so als müssten wir noch darauf kommen, dass der Heiland erscheint. Nein, der ist doch längst da. Wir warten auf die Wiederkunft Christi, auf die zweite Ankunft, den zweiten Advent. Aber wir haben jetzt schon Grund, uns zu freuen. Denn der Herr ist nahe. Er naht nicht. Er ist uns bereits nahe. Zu jeder Zeit, an jedem Tag in unserem Leben, bei jedem Schritt, den wir gehen, ist Gott dabei. Sich das bewusst zu machen, ist tatsächlich ein Grund zur Freude, auch wenn sich wahrscheinlich niemand 24 Stunden am Tag freuen kann. Aber immer wieder zu sagen, ich bin schon gerettet, ich bin erlöst, Gott hat mir sein Reich aufgeschlossen, ist da und ist mir nahe, mir, ja sogar mir, jetzt und immer. Vielleicht ist es das, was der Verfasser sagen wollte. Vielleicht. Oder auch nicht. Vielleicht ist es nur das, was wir hören. Denn eine Botschaft hat immer zwei Seiten. Die des Senders und die des Empfängers. Nicht immer wird das empfangen, was der Sender aussenden wollte. So kann es sein, dass jemand hier mehr Sorge als Freude hört. Und die Sorge sich eben vor die Freude stellt. Ja, sich die Sorge sogar zwischen Gott und uns stellt, uns die Güte, die wir da weitergeben sollen, die Lockerheit, die Offenheit und die Freigebigkeit unmöglich macht. Wer selbst Sorge um sein Leben hat, der kann sich nur schwer auf andere einlassen. Aber gerade Menschen, die eigentlich nichts haben, die auch keine Hoffnung haben, noch etwas zu bekommen, teilen ihre Freude oft viel leichter als die, die so viel haben. Erstaunlich eigentlich. Denn wer nichts hat, gibt meistens auch die Sorgen auf. Wer nichts hat, hat eben auch nichts zu verlieren. Wie man dann immer noch betet, flehend und mit Danksagung, das habe ich ein paar Mal erlebt. Gerade bei Besuchen in anderen Ländern, in armen Gemeinden, Menschen, wo ich dachte, meine Güte, was kann ich tun, damit die hier ein Fenster in ihre Kirche bekommen oder eine Heizung oder sich vielleicht wenigstens ein paar Gesangbücher leisten können, ein Gemeindehaus ohne Geschirr oder vielleicht gar kein Gemeindehaus. Wir kommen dann immer als europäische, reiche Besucherinnen und Besucher und denken, man muss doch helfen. Nö. Ganz oft ist das nicht so. Ganz oft helfen solche Gemeinden uns, nämlich die Freude am Glauben wiederzufinden. Wenn sie erleben, wie solche Gemeinden feiern, wie sie in den Kirchraum schon singend einziehen, welche Freude es ist, dem Herrn zu begegnen, der uns nahe ist. Das ist ein viel größeres Geschenk als ein zusammenpassendes Set von Kaffeetassen oder Gesangbüchern oder sonst irgendetwas. Und wann immer ich gefragt habe, was braucht ihr? Wofür kann ich, wenn ich zurück bin in Deutschland, sorgen? Dann war es immer die gleiche Antwort. Immer. Bete für uns. Betet für uns. Teile das, was du erlebt hast, mit deinen Glaubensgeschwistern zu Hause. Und teile die Freude über den Glauben. Gib sie weiter. Das ist es, worum es geht. Das ist es, worum es der Gemeinde geht, nicht der Kirche. Das ist das, worum es den Einzelnen geht und gehen muss. Und vielleicht ist dieser Text mit seinem Emotionsimperativ, freut euch. Darum doch einer, der wichtiger ist, als er so auf Anhieb klingt. Von Nietzsche ist belegt, dass er gesagt hat, also je nachdem, in welchen Kreisen man sich bewegt, bekommt man immer den ersten Teil des Satzes oder den zweiten serviert. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, damit ich an ihren Erlöser glaube. Und der Satz geht weiter, und bessere Lieder müssten sie mir singen. Also wann immer ich mit Liedermachern zusammen bin, kommt der zweite Teil, ansonsten oft der philosophisch etwas überbelastete erste Teil. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Guck doch mal erlöst. Ja, wie? Morgens im Spiegel. Guck doch mal erlöst. Wie ging das? Also, ob die Christen erlöster aussehen müssen, weiß ich nicht. Aber sich darüber zu freuen, dass wir gar nicht erst auf Weihnachten warten müssen, sondern den Heiland schon hier haben, in uns, mit uns. Das ist der Grund aller Freude. Das ist nicht der Grund der Vorfreude, die man so leicht verliert vor Weihnachten. Und wie gesagt, es braucht eigentlich nicht einmal das Weihnachtsfest, um sie zu haben. Und das finde ich eigentlich das Wunderbare an diesem Predigttext im Advent. Der hat nicht das Warten zum Thema, sondern schon jetzt die Freude, die Sorglosigkeit, die Danksagung. Was für Worte, was für eine Haltung, wie bewundernswert, wie ansteckend, wie froh muss ein Glaube sein, aus dem man so reden kann. Das Lied, das wir gleich singen, ist eines, das versucht, diesen Text in Strophen zu fassen. Jochen Klepper, der größte evangelische Lieddichter des 20. Jahrhunderts, die drittmeisten Lieder im Gesangbuch nach Paul Gerhardt und Martin Luther, ein Mensch mit einem eigentlich sorgenvollen Leben. Pfarrerssohn, hat selbst Theologie studiert, wusste aber da schon, dass er immer zu krank sein würde und hat sich darum gegen den Beruf entschieden, wurde Journalist, bekam Berufsverbot, hat es wieder geschafft, noch ans Schreiben zu kommen, wurde zeitweilig wieder zugelassen in der Nazizeit, dann wieder verboten, heiratete eine 13 Jahre ältere jüdische Frau, die später zum Christentum konvertierte, und mit ihr zusammen und der jüngeren Tochter aus erster Ehe sind sie in den Freitod gegangen, weil klar war, dass Frau und die jüngere Tochter, die ältere hatte glücklicherweise die Flucht ins Ausland geschafft, dass sie deportiert und umgebracht werden würden. Und wer weiß, vielleicht Jochen Klepper mit ihnen. Wirklich kein leichtes Leben. Und dann ein Lied zu schreiben über dieses Freut euch, das hat schon Größe. Aber was noch viel mehr Größe hat, finde ich, er schafft es, das mit dem Thema Trauung zu verbinden, ohne dass das Lied nur zur Trauung gesungen werden könnte. Ja, dass er Hand in Hand zum Bund euch lege, das mag man auf ein Brautpaar beziehen. Aber das können wir auch aufeinander. Uns gegenseitig die Hand reichen zum Bund, in dem wir längst stehen mit Gott. Aber was ich an dem Lied übrigens am allermeisten bewundere, ist, Jochen Klepper schafft es, in 4 Strophen diesen Text nachzudichten. Das Lied aber hat 5 Strophen. Und die 5. ist eigentlich eine komplette Predigt über den Text, und ich hätte mir meine heute vielleicht sparen können, wenn wir nur diese 5. Strophe immer wieder gesungen und durchdacht und überlegt hätten. Das Lied ist ziemlich unbekannt. Bei Trauung kann man es nicht nehmen, weil man sagt, naja, da kommen ja meistens Leute, die sind mit der Kirche nicht so eng verbunden. Die werden das nicht kennen, wir nehmen was Bekanntes. Und in allen anderen Gottesdiensten nimmt man es nicht, weil ja Trauung drüber steht. Und das ist so schade. Es ist so schade um diesen schönen Text und dieses schöne Lied, voll von Freude, voll von Dankbarkeit, voll von einer gottvertrauenden Sorglosigkeit. Und die wünsche ich Ihnen und mir, nicht nur für das bevorstehende Weihnachtsfest, sondern immer. An jedem Tag im Leben, freut euch, der Herr ist nahe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.